Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
Mein Name ist Christoph Nesemeyer. Ich bin CEO der MBB SE. Die MBB SE ist ein mittelständisches Unternehmen mit 3.500 Mitarbeitern, möchte in diesem Jahr 660 Millionen Umsatz erzielen und ist seit Gründung vor 25 Jahren deutlich gewachsen. Das Unternehmen befindet sich weiterhin mehrheitlich in der Hand von Herrn Freimuth und meiner Person. Wir sind die beiden Gründer.
Bei unserem letzten Interview zu den Q2-Zahlen hatten Sie gesagt, ich zitiere, man hätte über eine Anhebung der Prognose nachdenken können, wenn wir einen Impfstoff hätten. Ja, Herr Nesemeyer, jetzt haben wir zwar noch keinen Impfstoff, aber wir wollen uns doch jetzt nicht aufhalten mit irgendwelchen Details. Was hat die Meldung vom Beginn dieser Woche eben über den Impfstoff, was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Ja, das hat mich sehr gefreut, insbesondere weil dort ja auch gesagt wurde, dass wir einen Wirkungsgrad von 90% haben. Das ist ja außerordentlich und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir damit die Covid-19-Lage perspektivisch in den Griff bekommen können. Darum habe ich mich darüber sehr gefreut. Wir haben die Verantwortung für viele Mitarbeiter. Wir arbeiten momentan unter extrem schwierigen Rahmenbedingungen und wenn das besser wird, kann das nur für alle Beteiligten im Privaten, aber auch wie im Geschäftlichen gut werden. Da freue ich mich drauf, klar.
Und über die geschäftlichen Aspekte sprechen wir jetzt. Heute nicht nur die Zahlen, sondern auch eine Ad-hoc haben Sie rausgegeben und die beginnt relativ harmlos. Ich darf mal zitieren. MBB SE, ein mittelständisches Familienunternehmen, konnte in den ersten 9 Monaten 2020 trotz Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielen von 25%, 510 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA sogar um über 30% gesteigert auf fast 53 Millionen, Marge 10,4%. Ja, und im dritten Quartal wurde mit einem Umsatz von 181 Millionen und einem bereinigten EBITDA von 24 Millionen die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Marge 13,4% unterstreicht die Krisenresilienz der MBB-Gruppe. Und jetzt kommt. Die positive Geschäftsentwicklung geht insbesondere zurück auf das Wachstum des Segments Service and Infrastructure und dabei ist die Entwicklung der Friedrich-Vorwerk-Gruppe hervorzuheben. Um das starke Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen, prüft die Friedrich-Vorwerk-Zusatz zurzeit mögliche Wachstumsoptionen. Jetzt habe ich Sie lange auf die Folter gespannt, jetzt kommt's. Auch ein Börsengang kann zu diesen möglichen Wachstumsoptionen kommen. Bitte, warum machen Sie denn so spannend?
Ja, weil wir zunächst mal uns darüber gefreut haben und auch dazu verpflichtet sind, die Geschäftszahlen zu berichten. Und ich sag mal, wir haben ein Portfolio, wir sind ein Beteiligungsunternehmen, wir haben ein Portfolio, in dem es auch, sage ich mal, in einzelnen Unternehmen sehr anstrengende Zeiten gibt, dass wir per Saldo, insbesondere wegen der erfreulichen Ergebnisse im Infrastruktur- und Service-Segment, so gut dastehen, das freut uns natürlich. Aber wir behalten eben auch das große Ganze im Auge und haben zunächst mal zu dem zu berichten, was dieses große und Ganze jetzt im dritten Quartal oder bis zum dritten Quartal in diesem Jahr erreicht hat, trotz der Wirren mit Corona und kommen dann zu den möglichen Optionen, die wir im Weiteren verfolgen wollen. Insbesondere natürlich die Wachstumsoptionen für Friedrich Vorwerk.
Mhm. Über dem ganzen Thema steht die Überschrift Energieinfrastruktur. Warum boomt dieser Sektor nochmal?
Ja, wir haben heute eine Situation, wo unsere Energieinfrastruktur zunächst mal dadurch betroffen ist, dass wir uns entschieden haben, uns von der Nuklearenergie zu verabschieden und jüngst auch von der Kohleverstromung. Und das beides führt alleine schon dazu, dass wir umdenken müssen und dass wir unsere Infrastruktur auch umstellen müssen. Wir haben jetzt als Backbone ausschließlich die Gasinfrastruktur, also als, sage ich mal, konventionelles Backbone haben wir ausschließlich die Gasinfrastruktur. Da ist Friedrich Vorwerk ein führendes Unternehmen, traditionell ein führendes Unternehmen in Deutschland. Nicht nur mit den Pipelines, sondern auch mit Gasdruckregelanlagen als Beispiel und allem, was dazugehört. Ja, das ist die Ausgangssituation. Darüber hinaus müssen wir jetzt aber schauen, dass wir unsere Welt dekarbonisieren, wenn wir verhindern wollen, dass wir durch den Klimawandel schwer betroffen werden und es vielleicht unmöglich wird, diesen Planeten zu beleben. Das muss dringend passieren und schnell passieren. Und ich glaube, da ist auch die politische Erkenntnis gereift und der Druck steigt immer mehr. Das geht aber nicht ohne weiteres. Das heißt, wenn wir regenerative Energien, zum Beispiel Windstrom oder Solarstrom nutzen wollen, dann müssen wir den von dem Ort der Erzeugung an den Ort des Verbrauchs bringen. Nicht nur, wenn man jetzt an die private Mobilität denkt, sondern insbesondere natürlich in der Industrie. Und dazu gibt es einen wesentlichen Schlüssel und dieser Schlüssel ist in meinen Augen das Thema Wasserstoff, weil das das beste Transport- und Speichermedium ist, um eben regenerative Energien dauerhaft tatsächlich nutzen zu können und unsere Infrastruktur diesbezüglich umzustellen. Und Wasserstoff ist am Ende des Tages sehr nah, also eine Wasserstoffinfrastruktur ist sehr nah an einer Gasinfrastruktur in meinen Augen. Und darum sehen wir Friedrich Vorwerk quasi prädestiniert, von dieser Entwicklung zu profitieren oder an ihr mitzuwirken. Das ist nur ein Aspekt. Wir sind auch in der Verlegung von Erdkabeln beteiligt, bei der Anlandung beispielsweise von Strom aus Offshore-Produktion beteiligt. Das heißt, wir sind ein Energiedienstleistungsunternehmen, was an der kritischen Stelle der Infrastruktur extrem gut positioniert ist und darum aktuell schon stark von dieser Entwicklung der Veränderungen profitiert, aber in der Zukunft noch viel stärker profitieren wird in meinen Augen.
Jetzt schreiben Sie relativ vorsichtig, mögliche Wachstumsoptionen, zu denen auch ein Börsengang gehören kann. Ich denke, wir sind beide lang genug im Geschäft. Das ist im Grunde genommen die Ankündigung des Börsengangs. Welche Kriterien müssen denn erfüllt sein für einen Börsengang aus Ihrer Sicht?
Naja, wir werden jetzt, wie das dort steht, diesen IPO prüfen in der Form, dass wir uns mit den entsprechenden Banken unterhalten, ob die das auch entsprechend interessant finden und dann auf Investoren zugehen, um mal zu hören, wie die Investoren denn einen solchen Börsengang sehen könnten und ob sie ihn unterstützen würden und uns dabei begleiten würden. Das ist der Prozess, der üblicherweise stattfindet. Und wenn man eine solche Ankündigung, Sie sagen, wir sind lange genug im Geschäft, darum klar, wenn man solche Ankündigungen im November eines Jahres macht, dann hat man perspektivisch das Frühjahr des nächsten Jahres vor Augen, um das zu machen. Und jetzt läuft dann halt die Phase, in der wir uns da mal umtun und schauen, welche Optionen wir da haben und wie am Ende des Tages dieses Unternehmen potenziell auch bewertet werden würde.
Sie haben 60% an dem Unternehmen, da werden Sie vermutlich aufstocken müssen.
Nein, wir haben das Unternehmen auch in der Form erworben, gemeinsam mit dem Management und der Witwe des Gründers von Friedrich Vorwerk. Das heißt, es ist eine Gesellschafterstruktur, wo wir heute mit drei Gesellschaftern an einem Tisch sitzen und uns wunderbar verstehen und das auch in der Zukunft vorhaben. Wir überlegen jetzt, ob es eine Option ist, die Entwicklung dieses Unternehmens derart zu stärken, dass man eben Platz macht für einen Börsengang und damit für einen Free Float, in dem Investoren auch an dieser Entwicklung teilnehmen.
Also ganz klar, nochmal nachgefragt, Aufstockung ist derzeit keine Option.
Aufstockung ist keine Option, nein. Nein, wir sind mit unseren Gesellschaftern, mit denen wir da im Boot sind, sind wir sehr glücklich und wir glauben auch, dass wir mit diesen Gesellschaftern strategisch dieses Unternehmen sehr langfristig weiterentwickeln werden.
Dann schauen wir uns weiter die Zahlen an. Ausblick bestätigen Sie, das hatten Sie eingangs nochmal gesagt, in diesem Jahr Umsatz von über 660 Millionen Euro fürs Geschäftsjahr 2020, bereinigte EBITDA-Marge 8-10%. Das heißt, Sie sind ganz klar einer der Gewinner, einer der Profiteure der Corona-Krise.
So würde ich das nicht formulieren. Also zunächst mal vielleicht auch dazu, wir haben, als Covid-19 auftrat im März, natürlich nicht gewusst, was das für uns bedeutet, wie die meisten nicht wussten, was das bedeutet. Und dann haben wir unsere Prognose von 660 Millionen Euro Umsatz mit 8-10% EBITDA suspendiert im März und haben sie im August wieder aufleben lassen zur Hauptversammlung, weil wir erkannt haben, dass wir doch nicht so hart betroffen sind. Ich sagte es bereits, wir haben ein Portfolio, da haben wir alles an Bord, von böse bis gut. Ich meine, heute hat zum Beispiel ja auch die Aumann berichtet, an der wir 40% halten. Und die Aumann spürt schon diesen Gegenwind von Covid sehr, sehr deutlich, während andere Unternehmen eben sehr gut dabei sind. Das heißt, wir sind nicht unbedingt ein Profiteur, sondern wir sind, wenn dann, jemand, der eben per Saldo von Covid nicht ausgebremst wird. Aber wir haben jetzt kein Business, wir stellen keine Ampullen her, wir stellen keinen Impfstoff her. Das heißt, wir haben jetzt kein originäres Corona-Geschäft, um als Profiteur dazustehen. Wir sind per Saldo nicht betroffen, so muss man das formulieren.
Oder immun, das heißt, dann reduziere ich meinen Profiteur zu immun. Schauen wir die Netto-Liquidität an, 213 Millionen Euro. Sie sagen selber, Sie sind hervorragend aufgestellt für neue Zukäufe und erwarten eine Zunahme möglicher Akquisitionsopportunitäten. Das ist ein sehr sperriges Wort. Das heißt im Klartext, Sie erwarten, dass der Markt sich Ihnen zuwendet, viele gute Unternehmen zu überschaubaren Preisen.
Wir haben eine Situation, wo MBB mit dem Profil, was es sich erarbeitet hat über die Zeit, was wir uns erarbeitet haben über die Zeit, glaube ich, ein sehr attraktiver Gesellschafter für Unternehmen ist, die die Gesellschafterstruktur verändern wollen. Das spüren wir auch in den Gesprächen, die wir führen. Und deshalb haben wir an sich schon eine jedes Jahr eigentlich verbesserte Situation. Auf der anderen Seite haben wir nun Unternehmen, die vielleicht im Kern ihres Geschäftsmodells sehr gut dastehen und immer gut dagestanden haben, die aber jetzt vielleicht zusätzliches neues Kapital oder auch einen Gesellschafter brauchen, weil sie eben doch von der Covid-19-Krise betroffen sind. Und davon versprechen wir uns halt zusätzliche Akquisitionsmöglichkeiten. Und wir verspüren das auch schon. Nachdem es im Frühjahr und Sommer eigentlich ruhig war, ist der Herbst jetzt doch deutlich belebter, was das M&A-Geschäft angeht. Das heißt, wir haben einige Optionen auf dem Tisch, die wir prüfen. Und wir sehen, dass das nicht weniger wird. Ob die Preise dann attraktiv sind oder nicht, das wird man im Einzelfall feststellen müssen. Es gibt da, ich würde mal sagen, ein relativ breites Spektrum von sehr hohen Preisforderungen, die sich einfach aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ergeben und der alternativen Anlagemöglichkeiten. Und es gibt eben die Unternehmen, die jetzt dringend Unterstützung suchen, wo dann im Preis vielleicht eine Chance auch liegt, das günstiger zu bekommen. Aber da haben wir ein breites Spektrum. Es ist einfach so, dass mehr Belebung am Markt ist, dass sich wieder mehr tut. Früher war das ziemlich ruhig.
Wenn man Ihre Zwischenbilanz jetzt relativ weit nach hinten durchblättert, dann findet man eine Position, die ich recht spannend finde, und zwar Gold. 4,1 Millionen Euro sind da ausgewiesen und das sind 600.000 mehr als in der Schlussbilanz vom vergangenen Jahr. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Veränderungen im Wesentlichen mit dem höheren Goldpreis dann einhergehen. Aber warum liegen da eigentlich, wenn man nachgerechnet, 80 Kilo Gold rum?
Das ist eine traditionelle Entwicklung, die wir haben. Wir haben halt ein relativ gutes Cashpolster, was wir mitnehmen, damit wir jederzeit in einem Gespräch mit einem Unternehmer, der sein Unternehmen vielleicht verkaufen will, auch in der Lage sind, dem zu sagen, ja, wir machen das, wir kaufen das jetzt oder beteiligen uns und wir brauchen auch keine Bankfragen oder keinen anderen Partner, ob wir das können. Wir können alles das, was wir uns heute vorstellen, auch jederzeit realisieren. Bei dieser Vorhaltung von Cash haben Sie natürlich die Chance, dass einerseits als Geld auf dem Konto liegen zu lassen, wo Sie heute eine Negativverzinsung haben, oder Sie legen es an. Wir haben eben einen Teil des Geldes angelegt und wenn Sie die Goldposition ansprechen, dann ist das eine, die im Ursprung 2008, glaube ich, entstanden ist. Das heißt, da haben wir das erste Mal physisch Gold gekauft und seitdem haben wir es sukzessive immer mal wieder aufgestockt. Das, was Sie ansprachen, ist der Wertzuwachs, der jetzt auch nur über das Eigenkapital bei uns abgebildet wird. Dieser Wertzuwachs resultiert jetzt aus dem Kurs und es sind da keine neuen Goldbestände, physischen Goldbestände hinzugekommen. Aber wir haben das traditionell über die Jahre und haben natürlich seit 2008, das können Sie sich vorstellen, schon einen sehr, sehr schönen Zuwachs auf dem Thema. Und bisher haben wir es nicht gebraucht. Das ist unsere Reserve, die eiserne Reserve, wenn man so will. Die ist bisher nicht benötigt worden, aber wir haben sie.
Man könnte auch formulieren, die goldene Reserve. Wir prüfen den Börsengang von Friedrich Vorwerk, möglicherweise der Termin schon im Frühjahr. Dankeschön an Dr. Christoph Nesemeyer, der Vorstand von MBB.
Ja, ich danke auch. Schönen Tag. Bleiben Sie gesund.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.